Auch für mich noch ein richtig schönes neues Jahr 2025. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage, seid ein bisschen runtergekommen, konntet ein bisschen ruhig machen und seid jetzt voll motiviert für das neue Jahr. Wir starten als Gemeinde in eine neue Themenreihe, in der wir uns Begegnungen oder Erfahrungen anschauen wollen, die Menschen mit dem lebendigen Gott gemacht haben. Und ich freue mich total auf die nächsten Wochen, weil ich das für mein eigenes Leben mir auch wünsche. Ich merke, wie gut es mir tut, wenn ich Gott begegne, wenn ich Gotteserfahrung mache, weil es mein eigenes inneres Reich macht und es macht einfach einen Riesenunterschied für mein Leben. Ich wünsche mir es auch für uns als Gemeinde, dass wenn wir sonntags voneinander weggehen oder aus dem Hauskreis nach Hause fahren oder wenn wir zwei zu dritt uns getroffen haben, dass wir dieses Staunen haben zu sagen, war Gott da nicht unter uns? Ist nicht Gott uns begegnet? Hat er nicht mit uns gesprochen? Haben wir ihn nicht erfahren und gespürt? Wenn du das erste Mal vielleicht hier bist oder dich an Glaube gerade neu rantastet, an Kirche und Jesus, dann ist es das, was ich dir auch wünsche, eine Gottesbegegnung, eine Gotteserfahrung machen zu dürfen. Weil das ist das, was Menschen machen, wenn sie sich mit dem lebendigen Gott auseinandersetzen, Christen werden, dass sie diesen lebendigen Gott erfahren. Und wenn dich das interessiert, dann lade ich dich für die nächsten Wochen ein, dabei zu sein, wenn wir uns ein bisschen das Thema anschauen. Ich will mit euch heute zum Start eine Begegnung anschauen, in der das Thema ist, nämlich wie kommt ein Mensch ins Reich Gottes, wie kann er überhaupt Erfahrung mit dem lebendigen Gott machen, es geht auch direkt ums ewige Leben, also um ganz große Themen. Und Jesus bringt in diesem Gespräch ein Bild, er gibt uns eine Metapher, die sehr, sehr stark ist, die auch geradezu provokant ist, wobei das bei Jesus nicht ganz selten so ist, dass er provoziert und man sich mit ihm reibt und man sich irgendwie dazu positionieren muss. Ich möchte euch aber erstmal den Predigttext vorlesen, der steht in Johannes 3 und ich möchte über die ersten 15 Verse sprechen und die lese ich euch einmal vor. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann denn ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sag dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinfinden. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen? Fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israel weißt das nicht, entgegnet Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir denn dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Soweit der Text aus dem Johannesevangelium hier. Jesus bekommt Besuch. Mitten in der Nacht von Nikodemus. Nikodemus ist einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Er gehört zum Hohen Rat der Juden. Das verrät uns, Nikodemus ist ein älterer Mann, weil wenn du jung bist, wirst du so einen Posten nicht gekriegt. Und es verrät uns auch, dass er wohlhabend ist, er wird reich sein. Jesus nennt ihn hier ein Lehrer Israels, das war ein stehender Begriff, ein Terminus technicus. Das heißt, dieser Mann ist hochgebildet und er hat etwas richtig aus seinem Leben gemacht. In seinem Büro werden viele Auszeichnungen hängen, es gibt Fotos mit ihm von allen möglichen wichtigen Leuten. Nikodemus ist ein Pharisäer und damit ein Mann mit sehr, sehr hohen moralischen Werten, hohen Prinzipien. Er ist niemand, der ab und zu mal zu tief ins Glas schaut oder Frauengeschichten am Laufen hat. Er ist jemand, der sich ganz stark für Menschen engagiert hat und der sich ganz hohe Verdienste im Einsatz für das jüdische Volk erworben hat. Und er ist ein Mann, der weiß, was er glaubt. Nikodemus ist kein geistlich Suchender. Nikodemus ist niemand, der irgendwie auf einer spirituellen Reise ist. Er weiß, was er glaubt und warum es er glaubt. Er ist ein Gelehrter und er kann es dir auch erklären. Als er in dieser Nacht zu Jesus geht, kommt er als ein Repräsentant des gesellschaftlichen Establishments. Er sagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Man muss jetzt wissen, die meisten Führer der jüdischen Elite damals waren Jesus feindselig eingestellt. Sie mochten ihn nicht, weil Jesus hatte das Volk hinter sich. Der war so beliebt. Und sie wussten nicht, was macht Jesus mit dieser Macht? Was hat er vor? Es gab ein paar Leute, die glaubten, dass man mit Jesus mal reden könne. Dass man voneinander profitieren könnte. Und zu denen gehört Nikodemus und für die spricht er hier. Deswegen kommt er aber auch in der Nacht. Will herausfinden, was Jesus will. Ey, wie können wir dir helfen? Welche Türen können wir dir aufschließen? Ey, vielleicht kannst du uns aber auch helfen. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnet, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Hier ist die Metapher, über die ich sprechen möchte. Von Neuem geboren werden. Vers 5 sagt Jesus auch nochmal, ihr müsst von Neuem geboren werden, damit ihr das Reich Gottes sehen könnt. Damit ihr mit Gott verbunden leben könnt. Dass der Himmel eure Heimat wird. Dass ihr in Beziehung mit Gott treten könnt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dass jemand gesagt hat, ich bin ein wiedergeborener Christ. In meiner Kindheit war das so ein Terminus, den ich öfter mal gehört habe. So, wenn Leute sagen wollten, ey, ich bin wirklich überzeugter Christ, weil wir in einem christlichen Abendland leben und ja jeder sagt, ich bin irgendwie Christ, wollte man sagen, ey, ich bin wirklich ein überzeugter Christ. Ich glaube das wirklich. Ich bin wiedergeboren. Heute sagt das, glaube ich, gar keiner mehr, aber das geht auf diese Stelle zurück. In Amerika ist das wohl immer noch so. Da nennen sich einige bis heute Christen, ich bin ein born again Christian, so sagt man das. Wenn das so stimmt, was man so hört, das in der Regel nicht besonders gut heute mehr ankommt. Wenn du dich unbeliebt machen möchtest, dann sagst du deinem Kollegen direkt mal, ich bin ein Born-Again-Christian. Und dann gibt es so eine Schublade, die aufgeht, die ist ungefähr so, Born-Again-Christian, sie sind besonders emotional, auch ein bisschen anstrengend, wissen alles besser irgendwie, haben irgendwie eine krasse Vergangenheit, so ungefähr diese Schublade. Nikodemus ist ganz anders. Er ist gebildet, er ist gelehrt, ist ein Kopfmensch, er gehört zu den Intellektuellen, er gehört zu den Erfolgreichen, er gehört zu den Zufriedenen. Und zu ihm sagt Jesus, du musst von Neuem geboren werden, wenn du zu Gott gehören willst. Du nicht auf der Suche, du nicht in der Krise, du nicht der Verlierer der Gesellschaft, du ganz, ganz oben auf der Leiter, du musst von Neuem geboren werden. Du Pharisäer, du gute Person. Du, der du nach strengen religiösen Regeln lebst, darauf achtest, alles richtig zu machen. Du, der in deiner Vergangenheit nichts aufzuräumen hast. Du, der du sauber bist. Zu ihm sagt Jesus, du musst von Neuem geboren werden, wenn du mit Gott verbunden leben möchtest. Mit anderen Worten sagt er ihm, alles, was du getan hast, zählt nichts, wenn du ein Bürger des Himmels werden möchtest. Jetzt für uns, wenn Jesus das zu einem Nikodemus sagt, dann heißt das doch, wir alle müssen wiedergeboren werden. Denn wenn es wirklich einen Guten gibt, dann war das Nikodemus. Wisst ihr, die Lehre von Jesus, dass man von Neuem geboren werden muss, um das Reich Gottes sehen zu können, ist nicht ein Ruf nach mehr Religion und mehr Moral, um mit bei Gott zu landen, sondern es ist eine Ansage an alle, die auf Religion und Moral setzen, um irgendwie dadurch bei Gott landen zu können. Unsere Ausrede, warum wir Glaube und Gott nicht so brauchen, ist ja, dass wir sagen, naja, Glaube, das ist irgendwie was für gebrochene Menschen. Das ist für Außenseiter, das ist für emotional Instabile, das ist irgendwie für Leute, die Hilfe brauchen, die sich festhalten müssen, die irgendwie eine Krücke brauchen. Aber Jesus steht hier nicht vor einem gebrochenen Menschen. Er steht vor einem Menschen, der sein Leben wirklich beisammen hat, der erfolgreich ist, der eine bessere Person ist, als du und ich jemals sein werden, und sagt ihm, wenn du in den Himmel möchtest, dann zählt nichts von alledem. Ist das nicht eine krasse Botschaft? Und wie demotivierend für alle, die sich so fürchterlich anstrengen. Aber für Gott, und das muss man auch erstmal sacken lassen, sind die Gewinner und die Verlierer, die guten, schlechten Menschen wie die schlechten Menschen der Gesellschaft geistlich auf ein und derselben Stufe. Wer meint ihr, findet so eine Botschaft gut? Wer fand die damals gut? So die bürgerliche Mitte, die sich ordentlich angestrengt haben, die fleißig waren, die was aus sich gemacht haben, die versucht haben, das Erbe der Eltern gut aufzunehmen und gut voranzubringen? Sind es Leute, die Elite der Gesellschaft sind, die noch härter gearbeitet haben, die noch mehr Gas gegeben haben, um irgendwas ganz oben anzukommen? Oder sind es die Außenseiter, die Verlierer, die nichts mehr zu verlieren haben? Jesus sagt mal an einer Stelle, Betrüger und Prostituierte kommen eher in den Himmel als die Reichen und als die Guten. Warum? Nicht, weil sie bessere Menschen sind, sondern weil sie das Evangelium, die gute Nachricht der Versöhnung zwischen Gott und Mensch durch Jesus Christus einfach mit Freuden annehmen, dieses neue Leben von Herzen ergreifen. Den anderen fällt das super schwer, weil die so viel auf ihre eigene Leistung zählen und was sie sich alles erarbeitet haben und was sie alle möglich machen mussten und was das alles gekostet hat, dass das alles vor Gott nichts zählen soll, das können die nicht begreifen. Also nehmen sie es nicht an. Wenn du heute Morgen hier sitzt und denkst, wenn du wüsstest, was ich getan habe, Gott würde mich nicht mal angucken, dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Du liegst bei Gott nicht weiter zurück als die beste Person, die wir in diesem Saal finden könnten. Was meint jetzt von neuem geboren werden? Worüber redet Jesus hier? Nikodemus sagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnet, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus wird in dieser ganzen Unterhaltung noch zwei Fragen stellen und ist ansonsten still, weil Jesus übernimmt das Gespräch völlig. Nikodemus hat noch nicht mal gesagt, was er eigentlich will, da redet Jesus schon drauf los und setzt das Thema. Nikodemus steigt ja mit der Aussage ein, Jesus, du bist ein Lehrer. Und das ist auch die Kategorie, das ist die Ebene, auf der Nikodemus mit Jesus austauschen möchte. Er selber ist ja ein Lehrer Israels, er sagt, Jesus ist ein Lehrer und jetzt sollen sie mal austauschen. Jeder sagt, was er denkt, was er eigentlich möchte, was wohl gut für die Zukunft wäre, was das Land bräuchte und so weiter. Aber das ist genau die Ebene, die Jesus auf keinen Fall, oder wo er das Gespräch nicht zulässt, dass das die Ebene ist, auf der sie sprechen. Das ist das, was er dem Nikodemus geradezu ausreden möchte. Jesus macht dem Nikodemus im Verlauf des Gesprächs immer klarer, ich bin nicht dein Lehrer. Nikodemus, ich möchte dein Retter sein. Du brauchst mich nicht als Lehrer, du brauchst mich als dein Retter, sonst wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Und das möchte ich euch ganz kurz zeigen. Nikodemus beginnt das Gespräch mit der Feststellung, Gott muss mit dir sein, denn sonst könntest du solche Wunder nicht tun. In Vers 13 antwortet Jesus so darauf. Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und das ist, was damit meint Jesus sich selbst. Mit anderen Worten sagt Jesus, Gott ist nicht nur mit mir. Ich komme aus dem Himmel. Ich habe da gelebt. Ich habe ein bisschen mehr mit Gott zu tun, als du dir vorstellen kannst und als du denkst.
Und dann sagt Jesus in Vers 14, und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Jesus greift hier eine ganz merkwürdige, auch so ein bisschen skurrile Geschichte aus dem Alten Testament auf, um etwas über sich selbst zu sagen. Die Israeliten, die da waren, damals in der Wüste unterwegs, und dann wurden viele aus dem Volk von Schlangen gebissen und viele aus dem Volk starben. Viele liegen im Sterben, die meisten hatten Krämpfe, ganz hohes Fieber, starke Schmerzen, ihr ganzes Körpersystem war voller Gift. Und dann sagt Gott zu Mose, mach dir eine Schlange aus Bronze und befestige sie ganz oben auf einem Stab. Und jeder, der jetzt krank ist, weil er von einer Schlange gebissen wurde, soll diese Schlange sich angucken. Und wenn er sie anguckt, dann wird er gesund werden. Mose machte genau das, was Gott ihm hier sagte. Und tatsächlich passierte das auch. Die Kranken kamen, guckten sich die bronzene Schlange auf dem Stab an und wurden gesund. An diese Geschichte erinnert Jesus hier den Nikodemus und sagt, ich werde auch erhöht werden. Nikodemus, du musst anfangen, mich in einem anderen Licht zu sehen. Du denkst, Gott hat mich gesandt, um zu lehren. Aber ich bin nicht nur dein Lehrer. Du brauchst ein neues Leben. Du bist geistlich gesprochen tot. Und ich bin gesandt, um dich geistig zu retten und dir ein neues Leben zu schenken. Ich werde erhöht werden, damit all das Gift aus deinem System kommen kann, dass du vor dem Tod bewahrt wirst. Du sollst leben. Nimm mich als dein Retter an. Dann wirst du von Neuem geboren. Wie das gehen soll, darüber spricht Jesus auch. Ich lese nochmal die Verse 14 und 16. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jesus sagt hier, durch den Glauben an mich, dass ich gekommen bin und dass ich dich vor dem geistlichen Tod rette, dadurch, dass ich ans Kreuz gehen werde. Ich werde dir ewiges Leben schenken, wenn du mir glaubst. Dann wirst du geistlich lebendig, dann wirst du geistlich von Neuem geboren, wirst das Reich Gottes sehen und mit Gott verbunden werden. Glauben heißt Vertrauen. Glauben heißt für sich persönlich annehmen. Glauben heißt, ich setze mein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus, dass alles, was er getan hat, reicht, damit ich gerettet werde und ewiges Leben bekomme und das und Gott sehen kann. Wir empfinden das heute ja irgendwie so als so wenig. Aus Glauben gerettet zu werden, das ist doch geradezu einfach. Für alles, was im Leben zählt, muss man sich doch richtig anstrengen. Das mag auch sein, aber denken wir nochmal an das Bild der Geburt. Niemand bringt sich selber zur Welt. Dass ein Kind zur Welt kommt, ist die Arbeit der Mutter. Sie leidet, sie arbeitet, sie hat die Schmerzen, sie bringt das Kind raus, sie blutet. In ihrem Blut kommt das Kind ins Leben. Ich habe 3 Kinder, ich war bei 3 Geburten dabei, ich weiß, wie Bianca gearbeitet hat und sie ist dafür die Heldin für den Rest meines Lebens. Dass du von Neuem geboren bist, ist die Arbeit eines anderen. Jesus sagt, es hängt von mir ab. Ich rette dich. Ich bin deine Mutter. Wir lesen von Nikodemus nochmal an einer anderen Stelle, nämlich in Johannes 19. Jesus ist erhöht worden, er hängt am Kreuz, ist dort für unsere Sünden gestorben, damit wir dieses Gift aus unserem System kriegen. Und dann lesen wir ab Vers 38. Nachdem das alles geschehen war, bat Josef aus Arimathea um die Erlaubnis, den toten Jesus vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Pilatus erlaubte es ihm und er ging zum Kreuz und nahm den Leichnam ab. Auch Nikodemus, der Jesus einmal nachts aufgesucht hatte, kam und brachte etwa 30 Kilogramm einer Mischung aus Myrrhe und Aloe. Mit diesen wohlriechenden Salbölen wickelten sie den Leichnam Jesu in Leinentücher ein. In der Nähe der Hinrichtungsstätte lag ein Garten. Dort gab es ein in den Fels gehauenes, noch nicht benutztes Grab. In dieses nahegelegene Grab legten sie Jesus. Nikodemus hatte offensichtlich das Leben von Jesus weiter verfolgt. Und auch das, was am Ende mit ihm geschah, was er jetzt am Kreuz erleiden musste. Und er geht mit Josef hin, um Jesus abzunehmen und ihn zu beerdigen. Und was ganz interessant ist, was Jesus und was Josef und Nikodemus hier tun, war eigentlich Frauenarbeit. Das machten in der Antike die Frauen. Aber hier sind es zwei alte, reiche Männer, die tun, was sonst nur Frauen taten. Sie nahmen den geschundenen Körper ab, sie fassten den Toten an, sie wickelten Jesus in die Leinentücher und dann schleppten sie ihn zum Grab. Jesus muss diesen alten Gelehrten dann richtig erfasst haben. Vielleicht hat er es erst verstanden, als Jesus am Kreuz erhöht hängt und dann dieses Gespräch denkt. Und er versteht, wessen Arbeit, wessen Schmerz, welche Kosten es sind, für ihn von Neuem geboren worden zu sein, zum Leben mit Gott durchzudringen. Wisst ihr, Jesus ist wie eine Mutter. Jesus leidet. Er stirbt in seinem Blut, um uns zu gebären, um uns geistliches Leben zu schenken, um dich und mich geistlich eine Wiedergeburt zu schenken. Warum? Wie hat er es hier gesagt in Johannes 3,16? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Was heißt das für uns? Wie wenden wir diesen Text an? Wenn du mit Glaube, mit Kirche, mit Jesus bisher noch nicht so viel anfangen konntest, das Einzigartige im christlichen Glauben ist, Gott leidet für dich. Gott arbeitet für dich. Gott gibt sich hin für dich. Und alles, was du tun kannst, ist das anzunehmen, das zu empfangen und zu sagen, das ergreife ich im Glauben. Ich möchte diesem Jesus vertrauen. Keine Schuld zu groß, keine Sünde zu groß. Krass, Gott gibt dir ein neues Leben. Er will dich zum geistlichen Leben erwecken. Er will, dass du ihn sehen, erkennen kannst, dass du das Reich Gottes sehen kannst. Dass du ewig mit ihm zusammenlebst und nicht verloren gehst. Wenn du das glaubst, wenn du darauf vertrauen möchtest, dann bist du gerettet, dann ist Jesus dein Retter geworden. Wenn du das willst, dann kannst du das mit einem ganz einfachen Gebet annehmen und ergreifen. Wir werden gleich in der Zeit des gemeinsamen Singens hier vorne Segnungsteams haben. Wir wollen für Menschen beten. Und vielleicht möchtest du heute Jesus dein Vertrauen aussprechen und sagen, Jesus, ich vertraue dir, dass du mit meiner Sünde und Schuld umgehst, dass du mich rettest und zum Leben durchbringst, dass ich in Gemeinschaft mit dem Vater kommen kann. Und dann kannst du ein ganz einfaches Gebet sprechen, zu sagen, Gott, ich glaube dir. Jesus, ich setze mein Vertrauen auf dich, sei mein Retter, sei mein Herr, sei mein Gott, rette mich, ich will zu dir gehören. Und dann beginnt eine Reise auf Gott zu. Vielleicht möchtest du auf diese Weise reagieren. Sagen, Jesus, ich möchte geistig von Neuem geboren werden. Vielleicht bist du aber auch heute Morgen hier und hast dich, warum auch immer, von deiner Mutter entfernt. Du lebst im Moment wie ohne Jesus. Probierst aus deiner eigenen Kraft zu leben. Ich möchte dich einladen, am Anfang dieses Jahres zu Gott zurückzukehren, zu deiner Mutter zurückzukehren, von dem geistliches Leben kommt, von dem geistliches Leben fließt, dich wieder zu vereinen mit dem Heiligen Geist, der dir Jesus groß macht und dieses Jahr mit Gott und in seinem Namen anzunehmen, anzugehen, mit ihm gemeinsam zu bewältigen. Wir würden dich total gerne segnen für das neue Jahr, für deine Herausforderung, für das, was kommt, für das, was ansteht, dass du es nicht aus eigener Kraft tust, sondern mit Jesus, mit der Mutter, die dich ins Leben geboren hat und die dich begleiten möchte, die für dich ist, die dich jetzt ernähren und stark machen möchte im neuen Jahr. Vielleicht gibt es Themen in deinem Leben, die gerade so mächtig und vorherrschend sind, dass sie dir deinen Blick auf Jesus irgendwie verstellen. Du irgendwie einfach nicht weiter schauen kannst als bis zu deinem Problem. Gott möchte dich heute Morgen daran erinnern, ey, er hat dich unter so viel Einsatz, mit so viel Hingabe dir ein neues Leben geschenkt, dich geboren, dass er doch jetzt alles tun wird, um dich auch durch den Rest des Lebens durchzubringen, einen Weg für dich hat, eine Möglichkeit für dich finden wird, den dein Weg gehen kann, den dein Fuß laufen kann und er dich durchbringen möchte. Vielleicht möchtest du heute Morgen Jesus dein Vertrauen aussprechen oder Gott bitten, dir mehr Vertrauen zu schenken, dass er mit dir gemeinsam dieses Jahr und was immer da kommt, bewältigen kannst. Ich möchte es aber auch für uns als Lukas-Gemeinschaft, als Lukas-Gemeinde sagen. Wir werden ja in diesem Jahr neu über unsere Vision nachdenken und nach den Zielen Gottes für unsere Gemeinde fragen. Und für mich ist es total wichtig, dass wir an Gott und an seinem Ohr und seinem Mund sind und fragen, Gott, was legst du in unsere Mitte? Was hast du für uns? Dass wir dich nicht meinen, aus unserer eigenen Kraft zu machen, ja, was stellen wir uns vor, was hast du auf dem Herzen, was habe ich auf dem Herzen, dass wir aus dem Ohr, Mund Gottes leben, dass er uns sagen darf, wer sind wir, was er für die nächsten Jahre angedacht hat und wir aus der Begegnung, aus dem Hören in das hineinkommen, was Gott mit uns die nächsten Jahre angehen und entwickeln möchte. Deswegen will ich euch nochmal total gerne zur Gebetswoche einladen, die übernächste Woche startet. Lass uns als Gemeinde vor Gott treffen. Lass uns ihn suchen, ihn fragen, bei ihm sein. Gott, was hast du für uns? Was soll hier werden? Was darf mein Anteil sein? Was soll unser Gemeinschaftsanteil sein? Dass wir so mit ihm unterwegs sind. Ich möchte jetzt nochmal beten und dann möchte ich tatsächlich einladen in eine Zeit vor Gott, bei Gott. Ihr könnt in die Segnungsteams gehen, euch für euch beten lassen. Ich möchte dich nochmal ermutigen, wenn du merkst, Jesus klopft an deine Herzenstür und möchte rein und du sagst, ja, ich möchte von neuem geboren werden, ich möchte Jesus sehen, ich möchte das Reich Gottes ergreifen, ey, dann mach es heute fest, dann geh zu einem der Segner und starte deine Reise mit Gott. Und wenn du merkst, ich muss zur Mutter zurück, ey, dann komm und starte mit Jesus neu durch. Ich will beten. Jesus, diese Lehre von der Wiedergeburt, die ist auch schon echt provokant und man reibt sich, Jesus. Und gleichzeitig ist es die Rettung schlechthin, dass du gekommen bist, um uns zu retten, um uns einen Weg zu geben, unseren Geist, der tot ist, zum Leben zu bringen, dass wir ins Reich Gottes können, dass wir Teil der Familie Gottes werden, dass wir dein Kind werden, dass wir alles antreten können, zu was wir eigentlich geschaffen sind, dass wir jetzt deine Ebenbilder geschaffen sind, um in Beziehung mit dir zu leben. Und deswegen danke ich dir, Jesus, dass du darüber gesprochen hast. Ich danke, dass du es dem Nikodemus aufgedrückt hast und der es am Ende seines Lebens sehen konnte, wie du als Mutter arbeitest, damit wir ins geistliche Leben kommen. Und ich danke dir, Jesus, dass du unsere Augen aufmachen möchtest, wie du sie ihm aufgeschlossen hast und wie du ihn vielen anderen aufgeschlossen hast. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass wir eng verbunden mit dir leben. Wir stehen auch so in der Gefahr, irgendwie unsere eigenen Ärmel hochzukrempeln und zu gucken, wie kriegen wir es hin. Jesus, wir wollen aus dir und von dir und mit dir leben und stark werden. Danke, dass du wie eine Mutter bist, Jesus. Danke, dass in deinem Schweiß und Blut du bei der Arbeit uns geboren hast. Und wir wissen, dass es nicht auf uns ankommt, sondern ganz und gar auf dich. Es ist so ein Fels mitten in der Brandung. Es ist so ein Fundament, auf dem wir stehen. Danke für diese großartige Botschaft an diesem Morgen und an diesem Text. Amen. Ja.